NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie mit Udo Schmidt, guten Abend. Auch heute geht es im Echo des Tages wenig überraschend wieder um Corona, um den Umgang mit der Pandemie sowie den Umfang der Lockerung. Die Große Koalition will mit einem Gesetz mehr Tests und eine strengere Meldepflicht einführen. Wer soll wann Maske tragen? Diese Frage stellt sich und auch die, was die Kanzlerin gemeint hat, als sie von Öffnungsdiskussionsorgien sprach. Dies und natürlich auch noch ein Blick in die Welt heute im Echo des Tages. Maske tragen oder nicht, freiwillig oder verpflichtend? Diese Frage beschäftigt derzeit so ziemlich alle, draußen auf der Straße und in der Politik. Immer mehr Bundesländer kündigen an, in den kommenden Tagen eine Maskenpflicht einzuführen, zumindest beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Und die Frage, ob es nicht eine bundeseinheitliche Regelung geben sollte, wird ebenfalls heiß diskutiert. Aus Berlin Sabine Müller.
Die Debatte über die Pflicht zur Maske bzw. zum Mund-Nasen-Schutz ist ein Paradebeispiel für das, was Politiker eine fluide Lage nennen. Sie ändert sich teilweise rasant schnell und es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Als der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter um 12 Uhr vor die Presse trat und Folgendes zur Maskenpflicht sagte:
Ich halte es für sinnvoll, wenn wir bundesweit einheitliche Regelungen für ein Gebot zum Tragen des Mundschutzes haben. Keine harte Pflicht, aber ein Gebot.
Da war Stand, dass eine Maskenpflicht in Sachsen seit gestern gilt und Bayern und Mecklenburg-Vorpommern beschlossen hatten, sie ab der kommenden Woche einzuführen. Knapp 2 Stunden später war die Lage eine deutlich andere. Unter anderem Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Baden-Württemberg hatten über Mittag erklärt, auch bei ihnen solle der Mund-Nasen-Schutz in den nächsten Tagen beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen zur Pflicht werden. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich darüber durchaus erfreut.
Lieber eine Maskenpflicht als Stillstand im Land. Wir werden schneller und mehr öffnen können, wenn wir alle Masken tragen.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich äußerte Verständnis dafür, dass Bundesländer den Mund-Nasen-Schutz zur Pflicht machen. Er hätte sich aber gewünscht, dass die 16 Länder einheitlich vorgehen. Im Moment ist das offenkundig nicht der Fall. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher etwa betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Irland plane keine Maskenpflicht. Sie warnte, eine solche Pflicht könne sogar kontraproduktiv sein.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird. Jetzt kann man wieder eng an jeden rangehen und die Maske schützt mich ja vor allem.
Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali schaut aus einem anderen Grund skeptisch auf die zunehmenden Länderentscheidungen für eine Maskenpflicht.
Eine Maskenpflicht kommt nur dann in Betracht, wenn auch genügend Schutzmasken vorrätig sind und vorhanden sind. Und das ist aktuell nicht der Fall.
Die Regierung sieht das anders. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte gestern erklärt, er sehe da überhaupt kein Problem.
Bei den textilen Masken, den Alltagsmasken, sehe ich nicht. Auch das, was ich in den Angeboten wahrnehme, die mich sowohl analog wie digital erreichen, dass wir da irgendwie eine Knappheit hätten.
Maskenpflicht ja oder nein, Deutschland ist aktuell ein Flickenteppich, auch wenn sich die Größenanteile der einzelnen Flicken heute deutlich verschoben haben. Geht dieser Trend weiter, kommt letztlich die bundesweite Maskenpflicht? Kanzlerin Merkel, die immer betont, die Entscheidung liege bei den einzelnen Ländern, scheint fest davon auszugehen. Gestern im CDU-Präsidium soll sie deutlich gemacht haben, dass sie es nur für eine Frage der Zeit hält, bis die Mund-Nase-Bedeckung in allen Bundesländern Pflicht ist.
Sabine Müller aus Berlin, und dort bleiben wir auch. Denn die Bundesregierung will die Corona-Tests massiv ausweiten. Das geht aus einem neuen Gesetzentwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin ist die Rede von 4,5 Millionen zusätzlichen Tests pro Woche. Auch eine strengere Meldepflicht kommt darin vor. Das Bundeskabinett befasst sich voraussichtlich in der kommenden Woche mit dem Entwurf. Christopher Jenert erklärt, worum genau es geht.
Die Bundesregierung will die Corona-Tests massiv ausweiten. Bisher schaffen die Labore in Deutschland gut 700.000 Tests in der Woche. Und deshalb wird auch fast nur in begründeten Fällen auch wirklich getestet. Das heißt, wenn jemand die passenden Symptome hat, dann zahlen auch die Krankenkassen. Künftig soll auch vorsorglich, also ohne Symptome, getestet werden. Bis zu 4,5 Millionen Tests pro Woche sind das zusätzlich. Dabei helfen sollen dann vorübergehend auch Tierärzte und deren Labore. Und die Kassen sollen auch die vorsorglichen Tests bezahlen. Das kostet voraussichtlich 1,5 Milliarden Euro pro Monat. Außerdem ist geplant, die Meldepflichten zu ändern. Der Plan ist, mehr über die Verbreitung des Virus zu erfahren und auch darüber, wie viele Menschen die Krankheit schon durchgemacht haben. Deshalb sollen den Gesundheitsämtern dann auch negative Tests gemeldet werden und auch Fälle, in denen jemand Corona überstanden hat. Für die nächste Grippesaison, die ab Herbst kommt, soll außerdem mehr Impfstoff gekauft werden. Der Plan dahinter, wenn mehr Menschen gegen Grippe geimpft sind, dann müssen sie nicht behandelt werden. Dann wäre mehr Platz für Corona-Infizierte in den Krankenhäusern. Und die Regierung will auch Privatversicherten besser durch die Corona-Krise helfen. Angenommen, ein Selbstständiger muss wegen Corona in einen günstigeren Tarif wechseln, weil ihm vorübergehend das Geld fehlt. Dann soll nach den Wünschen der Bundesregierung später wieder der Wechsel in den ursprünglichen Tarif möglich sein, und zwar ohne weitere Prüfung oder Mehrkosten. Bis das alles umgesetzt wird, kann es etwas dauern. Es ist dieses Mal offenbar kein Schnellverfahren geplant. Nächste Woche steht das Kabinett an, der Bundestag könnte es in 3 Wochen beschließen und auch der Bundesrat muss dann noch zustimmen. Im Juni könnte das Gesetz dann in Kraft treten.
Christopher Jenert. Und wir sind mit dem Thema Corona und den Folgen noch nicht fertig. Es gebe derzeit eine Öffnungsdiskussionsorgie. Das soll Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern mit Blick auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gesagt haben. Im CDU-Präsidium hinter verschlossenen Türen. Trotzdem sorgt diese Äußerung jetzt für umfassende Diskussionen. Diese Wortwahl sei unangemessen, meint die Opposition. Kai Küstner hat sich umgehört.
Von Lockerheit kann in der Lockerungsdiskussion keine Rede mehr sein. Spätestens jetzt ist das klar, wo über eine Wortschöpfung der Kanzlerin hitzig diskutiert wird. Vor einer Öffnungsdiskussionsorgie hatte Angela Merkel laut Teilnehmern der jüngsten CDU-Präsidiumssitzung mit Bezug auf die Corona-bedingten Einschränkungen gewarnt, woraufhin die Opposition nun ihrerseits warnt, nämlich vor einem Abwürgen der Debatte.
Es darf keine Diskussionsverbote oder Einschüchterungsversuche geben, indem wer Grundrechtseinschränkungen diskutieren will, in einen Zusammenhang mit Orgien und Kontrollverlusten gerückt wird.
Findet FDP-Chef Christian Lindner, dessen Parteifreund und Bundestagsvize Wolfgang Kubicki noch einen Schritt weiter geht und die Wortkreation der Kanzlerin schlicht unverschämt nennt. Wer nun aber geglaubt hat, die Opposition würde geschlossen eine echte Diskussionsorgie eben wegen des viel kritisierten Merkel-Begriffs von der Diskussionsorgie anzetteln, dem machte ausgerechnet die Fraktionschefin der Linkspartei einen Strich durch die Rechnung.
Man muss ja sehen, was auf dem Spiel steht. Und alles, was jetzt in die Richtung geht, dass man sagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und im Grunde genommen können wir jetzt eigentlich auch wieder so mal weitermachen wie vorher, ist der falsche Weg. Und ich finde, da wird auch zum Teil von den Akteuren auf eine unverantwortliche Art und Weise da die berechtigte Sehnsucht der Menschen auch sozusagen ausgenutzt.
Amira Mohammed Ali sprang also der Kanzlerin, was selten genug vorkommt, zumindest in Teilen zur Seite. Ganz anders sieht man das bei der AfD. Jene Partei, die angesichts steigender Beliebtheitswerte der Großen Koalition zuletzt zunehmend verzweifelt nach einem Ansatzpunkt suchte, um ihre Kritik anzubringen, wittert eine Chance und wettert, Merkel wolle den Bürgern den Mund verbieten.
Das ist dieselbe demokratieverachtende Haltung, die wir von ihr aus der Euro- und Flüchtlingskrise schon kennen. Hunderttausende von Bürgern kämpfen jetzt um ihre schiere Existenz.
Noch sei Deutschland, fügt die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch an, eine Demokratie und keine Kanzlerdiktatur. Auch ohne, dass dort ähnlich harte verbale Geschütze aufgefahren werden wie bei der AfD, bekommt Angela Merkel Gegenwind auch aus den Medien. Ob in Bild, FAZ oder den Tagesthemen, vielfach wird darauf verwiesen, dass die Regierung schließlich Grundrechte empfindlich eingeschränkt habe und eine Debatte darüber bitteschön erlaubt sein muss.
Wir möchten genau diese Diskussion führen und ihnen Raum geben, auch hier in dieser Woche im Deutschen Bundestag.
Kündigt FDP-Chef Lindner an. Die Kanzlerin hingegen will um jeden Preis eins vermeiden, dass die Erfolge bei der Corona-Eindämmung zunichte gemacht werden und warnt davor, sehenden Auges, wie sie es ausdrückt, in einen Rückfall zu gehen. Und bekam dafür heute Unterstützung von CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus.
Wir lockern zwar, aber wir sind nicht überm Berg. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass die Krise vorbei ist, weil Geschäfte wieder aufmachen, dann ist das definitiv falsch und diesem Eindruck müssen wir entgegenarbeiten. Wir haben da noch eine Menge vor uns.
Kai Küstner. Hat die Kanzlerin verbal daneben gegriffen? Oder hat sie nicht doch recht mit ihrer Sorge, weitere zu schnelle Lockerungen könnten die erreichte Verlangsamung der Corona-Ausbreitung wieder zunichte machen? Die Antwort auf diese Frage hat wohl viel mit der politischen Heimat zu tun. Hören Sie den Kommentar von Sabine Henkel.
Öffnungsdiskussionsorgie. Merkel hat's gesagt und das Echo ist verheerend. Was erlaube Merkel? Der FDP-Kubicki schäumt und mancher Journalist reibt sich die Hände. Endlich wieder Angriffsfläche. Halleluja. Es ist wieder halbwegs Alltag im politischen Berlin eingekehrt. Unfassbar, aber wahr. Merkel kritisieren macht eben mehr Laune als Merkel loben. Noch dazu fährt die GroKo einen ungewohnten Kuschelkurs und das seit Wochen. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn es hier rein ausschließlich einmal um Sachfragen ginge? Merkel will Diskussionen unterbinden, rufen die aufgeschreckten Geister und ignorieren gekonnt die Kanzlerinnenerklärung. Die lautet, Merkel macht sich Sorgen. Sorgen, dass die Menschen so leichtfertig werden, wie es die Bilder aus den frisch wiederbelebten Fußgängerzonen belegen. Etliche Shoppinglustige haben im Kaufrausch die Abstandsregeln schon wieder vergessen. Und wer will es den Menschen verdenken? Schließlich wird ja schon wieder weiter diskutiert, was als nächstes erlaubt werden kann. Und allein die Diskussion darüber führt bereits zu Sorglosigkeit. Und dann die Masken. Auch diese Debatte, Gebot oder Pflicht, ist nur bedingt hilfreich. Die Republik wird von einer Corona-Bekämpfungskakophonie erschüttert. Eine Kanzlerin, die sich gar nicht an die Stirn fasst oder sie zumindest runzelt, gehörte vom Hof gejagt. Nun ist es aber ja so, dass Kanzlerin Merkel ganz von selber geht im nächsten Jahr. Und wer soll dann ins Kanzleramt? Laschet mit dem Laschenkurs oder Söder der scharfe Hund? Soll keiner sagen, das spiele keine Rolle. Beide wollen sich profilieren als bester Krisenmanager und sich empfehlen für höhere Weihen. Auch wenn Söder sagt, sein Platz sei in Bayern. Schwer zu glauben, dass der Ehrgeiz eines so geltungsbedürftigen Ministerpräsidenten an der bayerischen Landesgrenze endet. Laschet hingegen will, erklärtermaßen, hoch hinaus. Aber kann er das auch? Führt sein Zickzackkurs durchs Küchenbauerland NRW tatsächlich ins Kanzleramt? Ein Virus wird das entscheiden. Wenn am Jahresende auf dem Parteitag der neue CDU-Chef gewählt wird, geht es schließlich auch um Krisenmanagement. Bis dahin wird sicherlich noch viel debattiert werden in Kandidaten-Diskussionsorgien.
Sabine Henkel kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Donald Trump, der US-Präsident, hat getwittert und diesmal angekündigt, die Grenzen für Einwanderer zu schließen. Angesichts des unsichtbaren Feindes, so Trump in seinem Tweet. Trump verschärft damit seine Einwanderungspolitik ein gutes halbes Jahr vor der Wahl. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Das Timing war merkwürdig. Am frühen Abend auf seiner täglichen Corona-Pressekonferenz kein Wort von Präsident Trump zum Thema Einwanderung, auch sonst über anderthalb Stunden hinweg keine wirklichen Neuigkeiten. Und dann, wenige Stunden danach, am späteren Abend, der Tweet.
Vor dem Hintergrund des Angriffs durch den unsichtbaren Feind und weil die Arbeitsplätze unserer großartigen amerikanischen Bürger geschützt werden müssen, werde ich eine Verfügung unterzeichnen, um vorübergehend die Einwanderung in die Vereinigten Staaten auszusetzen.
Weitere Details, die über diese Absichtserklärung hinausgehen, gibt es bislang nicht. Vermutlich werden auch bis zum allabendlichen Corona-Briefing keine Einzelheiten zu erfahren sein, zu Fragen wie, auf welcher Rechtsgrundlage soll der Einwanderungsstopp stehen? Welche Einwanderungsprogramme werden betroffen sein? Charles Schumer, der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, sieht in dem Trump-Tweet ein reines Ablenkungsmanöver.
I think it's another diversion. The agencies don't even know what it is. No one knows what it is.
Nicht einmal die betroffenen Behörden wissen, was genau er meint, kritisiert Schumer. Das weiß niemand. Trump solle sich lieber darauf konzentrieren, ausreichend Covid-19-Tests zur Verfügung zu stellen. Klar dürfte jedoch sein, dass Trump mit der Ankündigung auf weit verbreitete Ängste reagiert, dass zusätzliche Einwanderer angeblich Amerikanern Jobs wegnehmen werden, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Denn hauptsächlich geht es wohl um legale Einwanderung, um das Aussetzen von Green Cards, anderen Arbeitsgenehmigungen und den entsprechenden Visa. Der Bürgermeister von Los Angeles, einer Megapolis mit überdurchschnittlich hohem Einwandereranteil, Eric Garcetti, schüttelt den Kopf.
I believe in governance by law, not necessarily by tweet. I'm proud to be the.
Er glaube an gutes Regieren per Gesetz und nicht per Tweet, moniert Garcetti. Wie Trump sei auch er Enkel eines Einwanderers und Einwanderer würden auch in diesen Tagen gebraucht. Der Bürgermeister erinnert zudem daran, dass die USA derzeit das am härtesten von der Pandemie betroffene Land sind.
I think that Mexico is more worried about the rate of infection from the United States right now than vice versa.
Mexiko würde sich derzeit wohl mehr darum sorgen, dass aus den USA kommende das Virus einschleppen, gibt er zu bedenken. Unterm Strich bleibt aber vor allem die Frage, was Trumps Dekret konkret ändern wird. Für Asylsuchende jedenfalls nicht viel, meint die Bürgerrechtlerin Alma Makitiko. Die Grenze war ja längst dicht, gibt sie zu bedenken. Tatsächlich haben sich die USA nach Mexiko und nach Kanada hin abgeschottet. Der Flugverkehr nach Europa und nach China ist so gut wie eingestellt. Wenn jetzt auf absehbare Zeit hinweg keine Arbeitsvisa mehr ausgestellt werden, dann hat sich das Land weitgehend abgeriegelt. Innerhalb seiner Grenzen jedoch werden erste Restriktionen gelockert. Die Südstaaten Georgia, South Carolina und Tennessee kehren ab Ende der Woche schrittweise zur Normalität zurück. Und das, obwohl keiner der drei Staaten die Kriterien erfüllt, die das Weiße Haus als Voraussetzung für ein allmähliches Ende des Lockdowns empfiehlt.
Sebastian Hesse aus den USA war das. Und dort bleiben wir auch. Der Ölpreis an den internationalen Märkten ist komplett abgestürzt, jedenfalls der einer bestimmten Marke aus den USA. Komplett abgestürzt bedeutet, er lag bei unter 0 Dollar pro Barrel. Wer es kauft, bekommt noch Geld dazu also. Was ist da passiert und was bedeutet es? Wie groß ist die Krise, die dieser Preisverfall ausdrückt? Claudia Wehrle aus unserem Börsenstudio.
Zunächst waren es Fluggesellschaften oder Autohersteller, die die Folgen der Corona-Pandemie mit voller Wucht zu spüren bekommen haben. Wenn es Reisebeschränkungen gibt, bleiben Flugzeuge leer. Wenn Bänder stillstehen, wenn in vielen Fabriken auf der ganzen Welt nicht mehr gearbeitet wird, dann kommt es zur Unterbrechung von Lieferketten. Dann fehlen wichtige Bauteile für die Produktion. Das sind alles Entwicklungen, die sozusagen auf der Hand liegen. So nach und nach wird aber deutlich, dass die Corona-Pandemie noch ganz andere Dimensionen hat. Ein Beispiel dafür ist das, was momentan am Ölmarkt passiert. Die Preise für Rohöl brechen regelrecht ein. Nun darf man nicht vergessen, schon vor der Krise waren die Öllager randvoll. Mit anderen Worten, schon vor der Krise war das Angebot an Rohöl groß. Auch das drückt den Preis. Warum nun gerade zum jetzigen Zeitpunkt dieser regelrechte Einbruch bei den Ölpreisen? Das hängt mit sogenannten Termingeschäften zusammen. Händler zahlen im Voraus einen bestimmten Preis für das Öl, das dann zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden soll. Dieser Termin fällt nun mitten in die Corona-Krise. Sprich, es ist viel Öl auf dem Markt, Öl, für das es gar keine Nachfrage gibt. Die Folgen der Corona-Pandemie können nicht für alles zur Erklärung herangezogen werden. Aber sie verstärken die ein oder andere Entwicklung. Das muss nicht immer negativ sein. Das kann noch Chancen bieten, Abläufe anders zu gestalten.
Claudia Wehrle zum Ölpreis. In Halle hat die Staatsanwaltschaft heute die Anklage gegen den Attentäter vom 9. Oktober vergangenen Jahres vorgelegt. Der 28-jährige Mann hatte zwei Menschen in der Nähe der Synagoge von Halle erschossen und weitere verletzt. Er muss sich nun wegen Mordes und Mordversuchs verantworten. Holger Schmidt berichtet.
Antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich nennt der Generalbundesanwalt die Gesinnung des Attentäters Stefan B. Er wirft ihm zweifachen Mord, vielfachen versuchten Mord an insgesamt 68 Menschen sowie weitere Straftaten, darunter versuchte schwere räuberische Erpressung und Volksverhetzung vor. Detailliert zeichnet die Anklage das Geschehen in Halle am 9. Oktober 2019 aus Sicht der Ermittler nach. Wie der Täter versucht, mit Waffengewalt auf das Gelände der Synagoge zu kommen, während Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begehen. Wie er eine Frau erschießt, nur weil sie ihm dabei im Weg ist. Und wie er dann auf seiner Flucht immer wieder versucht, Menschen zu töten. Doch mehrfach hätten schlichtweg seine teilweise selbstgebauten Waffen versagt, steht in der Anklage. Ein Mann in einem Imbiss, den der Täter für einen Muslim hält, habe er genau deswegen zunächst angeschossen und dann ganz gezielt getötet. Und auch auf seiner anschließenden Flucht durch Halle habe er immer wieder versucht zu töten. Als Teil seiner fremdenfeindlichen Gesinnung habe er seine Taten dabei live im Internet übertragen. Der Generalbundesanwalt hatte schon im Oktober 2019 den Fall aufgrund seiner besonderen Bedeutung übernommen und klagt nun vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg in Sachsen-Anhalt an. Das Gericht muss nun die Anklage prüfen und über ihre Zulassung entscheiden. Ein Prozess könnte im Sommer beginnen. Dem Täter droht lebenslange Haft.
Holger Schmidt. In Nordrhein-Westfalen sorgen Waldbrände seit gestern für Großeinsätze der Feuerwehr. Die Trockenheit setzt derzeit ganz Deutschland zu. Im Norden werden Moorbrände befürchtet. Aber in Nordrhein-Westfalen, etwa im Grenzgebiet zu den Niederlanden, ist es besonders schlimm. Aus Köln Peter Hild.
Rund 700 Feuerwehrleute kämpfen derzeit auf deutscher und niederländischer Seite gegen den Großbrand im Naturschutzgebiet der Mainweg. Sie kommen aus mehreren Städten und Kreisen vom Niederrhein und dem Ruhrgebiet und werden unterstützt von Hubschraubern der Bundespolizei. Feuerwehreinsatzleiter Rainer Höckels.
Der Feuersaum befindet sich am Boden. Wir haben glücklicherweise im Moment kein Wipfelfeuer. Der Wind ist jetzt wieder aufgefrischt, sodass wir die Löschmaßnahmen wieder verstärken. Und unser Ziel ist es, dass das Feuer nicht in die Kiefernwälder auf deutsche Seite läuft.
Rund 170 Hektar Wald hat der Brand bereits zerstört. Die Feuerwehr versucht, die Heideflächen kontrolliert abbrennen zu lassen und ein Übergreifen auf die leicht entzündlichen Kiefernwälder zu verhindern. Der Wind macht es für die Feuerwehrkräfte allerdings nicht leichter. Der Einsatz dürfte daher noch mindestens bis in den späten Abend andauern. Bereits seit gestern sind bei Gummersbach im Bergischen Land mehrere hundert Feuerwehrleute im Einsatz, um einen größeren Waldbrand zu löschen. Nachdem das Feuer tagsüber unter Kontrolle schien, haben Windböen die Flammen nun wieder entfacht. Jetzt werden als Unterstützung Wasserwerfer aus Köln erwartet. Zumindest scheint aber inzwischen die Ursache für das Feuer geklärt. Ein junger Mann hat sich bei der Polizei gemeldet und zugegeben, dass er den Brand offenbar leichtfertig verursacht hat. Bei Heimbach in der Eifel wurden rund 50.000 Quadratmeter Waldfläche durch ein Feuer vernichtet. Im Sauerland brannten im Kreis Olpe rund 30.000 Quadratmeter Wald ab. Dort konnte die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten am Nachmittag beenden. Für Regionalförster Michael Cescotti kommen die Brände nicht überraschend.
Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren hat es sehr viel Schäden gegeben durch Borkenkäferbefall. Das Holz ist abgestorben und pulvertrocken. Und jetzt diese Frühjahrstrockenheit. Das ist auch kein Wunder, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir mal so einen Brand auch hier erleben werden. Manchmal reicht ja schon eine Glasscherbe, die im Wald liegt und dadurch kommt es zur Selbstentzündung. Aber das werden wohl sicherlich die Fachleute klären können.
Experten warnen schon länger vor einer neuen Trockenperiode. Im April sei bisher nur ein Bruchteil der üblichen Niederschlagsmenge gefallen. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes weist für Teile Niedersachsens, Mecklenburg-Vorpommerns und Nordrhein-Westfalens aktuell die höchsten Warnstufen aus.
Peter Hild aus Köln. Queen Elizabeth ist heute 94 geworden. Die von den Briten geliebte Königin feiert Corona-bedingt ohne jeden Pomp. Den hatte sie sich verbeten angesichts der Corona-Krise. Also bleibt sie heute still und bescheiden auf Schloss Windsor. Aus London Thomas Spickhofen.
Happy Birthday, King.
So gratuliert man als treuer Untertan des Vereinigten Königreichs seiner Queen im Corona-Jahr 2020, wie der Nachwuchs von Familie McCrell, online über Twitter.
Queen Elizabeth, Happy Birthday to you.
In diesem Jahr erhält Elizabeth ihre Geburtstagsglückwünsche vor allem über die einschlägigen Online-Portale. Der Afternoon Tea zum 94. Geburtstag dürfte für die Monarchin dagegen ein Vergnügen im ganz kleinen Kreis gewesen sein. Schon vor 5 Wochen hat sie sich nach Windsor zurückgezogen, gemeinsam mit ihrem 98 Jahre alten Ehemann Philipp. Die beiden gelten in der Corona-Krise wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet. Ich mache mir Sorgen, gestand Enkelsohn William vor wenigen Tagen. Wir versuchen, die beiden so gut es geht zu isolieren, damit sie geschützt sind.
Und obviously I think very carefully about my grandparents who are, you know, at the age they're at and we're doing everything we can to make sure that they're, you know, isolated away and protected from this.
Auch William zählte heute zu jenen, die Elizabeth per Twitter gratulierten. Wir wünschen Ihrer Majestät einen sehr schönen Geburtstag, schreibt Thronfolger Nummer 2 zu einem Foto, das ihn und seine Frau Kate zusammen mit der Queen zeigt. Thronfolger Nummer 1, Prinz Charles, wählte denselben Weg und fast dieselben Worte. Natürlich andere Fotos, unter anderem aus seinen Kindertagen. Charles hält sich nach seiner gerade überstandenen Covid-19-Erkrankung noch in Schottland auf. Aus dem Buckingham-Palast war zu hören, vielleicht gäbe es ein paar Videoschalten. Wir haben untereinander mit allen schon mal online gesprochen, sagte William letztens. Die Queen hat selbst dazu beigetragen, dass ihr Geburtstag in diesem Jahr nur im kleinen Rahmen gefeiert wird. Ausdrücklich hat sie darum gebeten, dass es keine Salutschüsse gibt im Hyde Park und vor dem Londoner Tower, weil sie das, wie es heißt, den Umständen nicht angemessen findet. Auch die traditionelle Geburtstagsparade bei Trooping the Colour Anfang Juni wurde Corona-bedingt bereits abgesagt. Elizabeth wird es gelassen nehmen, sagt Königshaus-Expertin Ingrid Stewart vom Royalty-Magazin Majesty.
Ich glaube, das wird ihr nicht viel ausmachen. Öffentlich feiern wir ja sowieso nur ihre runden Geburtstage. Vielleicht wäre sie heute gern reiten gegangen, aber das geht natürlich nicht. Sie wird sehr darauf achten, dass sie niemanden gefährdet, so wie sie immer mehr darauf achtet, wie es anderen geht, nicht so sehr ihr selbst. Sie hat dieses große Pflichtgefühl und sie ist sehr bescheiden.
And she's very humble.
Besonders einfühlsame Glückwünsche kommen diesmal aus dem Regierungssitz. Premierminister Boris Johnson wird, wie heute bekannt wurde, zwar erst in den nächsten Tagen eine telefonische Audienz bei der Monarchin haben, aber Larry the Cat, der offizielle Mäusejäger aus 10 Downing Street, erklärte auf Twitter, Ihre Majestät mag zwar eine Hundefreundin sein, aber für mich bleibt sie eine ganz große.
Thomas Speckhofen zum Geburtstag der Queen. Und noch einmal Corona und die Folgen. Das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt, findet erstmals seit Gründung der Bundesrepublik nicht statt. Das wurde heute Vormittag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündet. Erwartet worden war es bereits seit Tagen. Aus München Tanja Gronde.
Geahnt haben es alle, wissen hat's niemand wollen. Aus ist's für die Wiesen 2020. Für die Beteiligten wiegt die Absage bleischwer. Peter Inselkammer, Sprecher der Münchner Wiesenwirte.
Für uns alle wird es noch eine Zeit dauern, bis wir realisiert haben, dass eben am 19. September nicht O-Zapft wird. Es keinen Einzug gibt, keine Gäste, keine Feierlichkeiten. Das stelle ich mir momentan noch sehr schwer, auch für mich persönlich vor, muss ich sagen.
Kein O-Zapft ist im Schottenhamel-Zelt dieses Jahr. Festwirt Christian Schottenhamel steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Aber auch er sagt, Gesundheit geht vor und Wiesen mit Mundschutz ist undenkbar.
Denn das Oktoberfest lebt schon von der Enge, dass man zusammensitzt, dass man Bier trinkt, dass man auf der Bank steht, dass man die Lieder mitsingt, gemeinsam beieinander. Und das hoffe ich, dass das auch wiederkommen wird. Aber jetzt sich zu verrenken und irgendetwas zu veranstalten, dass es irgendwo funktioniert in Zeiten von Corona, da ist es besser dann auch abzusagen.
Auf dem Oktoberfest arbeiten jedes Jahr 8.000 Festangestellte und 5.000 wechselnde Wiesennarrische. Über 550 Betriebe werden zugelassen. Hinter jedem stecken Familien. Es trifft alle. Vom Fischsemmelverkäufer bis zum Zeltaufbauer. Auch manche Wiesenbedienung verdient den Großteil ihres Lebensunterhalts nur auf Volksfesten. Und am härtesten trifft die Absage des Oktoberfestes die Schausteller mit den großen Fahrgeschäften. Eugen Kaiser steht vor dem Nichts, wie er sagt. Er hat Millionen in den neuen Bayer Tower gesteckt, der höchste Maibaum der Welt, ein Kettenflieger auf 90 Meter Höhe. Nun liegt er im Depot, das ganze Jahr über. Dazu LKW und Kräne, die stehen für den Aufbau. Was soll da ein KfW-Kredit helfen, sagt er.
Wir sind Schausteller in der 7. Generation. Wir können nichts anderes wie Schausteller. Wir wollen auch nichts anderes und sind die Hände gebunden. Dadurch, dass dies ja keine Veranstaltungen sind, ist es nicht nur für unsere Familie, auch für andere Schaustellerfamilien wie ein Berufsverbot. Wir stehen praktisch vor dem Nichts und wir können nur hoffen, dass der Staat uns unterstützt.
Tanja Gronde aus München. Über Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga wird derzeit viel diskutiert und übermorgen soll auch eine Entscheidung fallen. Im Handball wird es keine Geisterspiele geben, sie lohnen sich nicht für die Vereine. Die Saison wird abgebrochen, das haben die Clubs der ersten und zweiten Liga heute gemeinsam beschlossen. Thomas Kroos mit Einzelheiten.
Das ist dann doch schon etwas skurril. Meister werden ohne Fans, ohne Schale und ohne Feier. In einer Telefonkonferenz haben sich die Kieler Handballer über die erste Meisterschaft seit 5 Jahren gefreut. Aber für sie ist es schon eine merkwürdige Situation. Corona-Meister 2020.
Ja, klingt erstmal sehr komisch und ist sicher nicht das, wofür man dann so lange gearbeitet hat. Aber die Alternative, dass die ganze Arbeit und die ganzen Spiele und der ganze Kampf so weit zu kommen, komplett für die Katz war und ganz umsonst war. Ich glaube, der Gedanke ist deutlich negativer.
Ich glaube, dass das sicherlich emotional nicht vergleichbar ist mit den früheren Meisterschaften. Trotz alledem ist es eine Anerkennung für das, was alle beim THW Kiel geleistet haben.
Für die Kieler ist es die 21. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Dem Dauerrivalen SG Flensburg-Handewitt, der zuletzt 2-mal in Folge die Meisterschaft gewann, bleibt als Verfolger Nummer 1 der Kieler nur Platz 2. Beide Teams starten in der kommenden Spielzeit in der Champions League. Hannover belegte Platz 4 und darf in der neu geschaffenen Euroleague starten. Und der abgeschlagene Tabellenletzte aus Nordhorn-Lingen und Geschäftsführer Matthias Stroth bleiben erstklassig, weil es keine Absteiger gibt.
Wir freuen uns natürlich schon darüber, dass wir einfach nochmal die Chance und die Möglichkeit bekommen, auch unter Beweis zu stellen, dass wir es vielleicht doch auch anders können.
Auf alle Handballclubs kommen schwere Zeiten zu. Denn niemand kann sagen, ob man im September zum geplanten Ligastart doch noch auf Geisterspiele zurückgreifen muss. Finanziell ein Verlustgeschäft. Denn anders als im Fußball sind die Handballvereine vor allem auf Zuschauereinnahmen angewiesen.
Thomas Kroos. Und das war das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Schmidt.
NDR Info.